redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld.
Mit nicht ganz so langem grauen Rauschebart wie unsere heutige Hauptfigur.
Denn Thema ist Gott. Nein, Thema Karl Marx. Der hat Geburtstag. Papa. 200? Nee, doch.
Ja, genau, nee, ja. Doch.
200 Papa Jahre Marx, in Trier geboren, glaube ich, ne?
Genau, Papa Charlie. Das ist, also der hat Geburtstag 200. Mal und das ist ein Datum, an dem sich viele Menschen dieses Mannes erinnern und vor allem natürlich auch seiner Ideologie oder seiner Theorie, seiner Philosophie.
Ist wahrscheinlich so ein bisschen, Marx ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Fußball, ne? Also das Kapital ist ein bisschen wie Fußball. Keiner hat so richtig Ahnung, aber jeder weiß es besser.
Ja, so, das kann schon sein. Aber es sind jedenfalls sehr viele Bücher erschienen über ihn oder Ideen, geschichtliche Abhandlungen, was er eigentlich wollte und was da in diesem Kapital drinsteht und wie er das gemeint hat und alles ja. Mögliche.
Wer es übrigens nicht ganz lesen will, dem empfehle ich von Robert Miesig, Marx für Eilige.
Auf 3 Seiten oder was?
So ähnlich, das ist so ein ganz kleines Brevier.
Ja. Also ich glaube, das ist dann immer missinterpretierbar, weil das ist natürlich schon auch ein sehr kompliziertes Geflecht, was er sich da ausgedacht hat. Aber um ihn zu verstehen oder auch nur nachzuvollziehen, also verstehen muss man es nicht, aber nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert ist in seinen Schriften und was er eigentlich wollte, muss man sich überlegen, in welcher Zeit er gelebt hat. Und die ist für uns schon auch sehr schwierig nachzuvollziehen. Also da muss man sich so ein bisschen rein frickeln.
1818 geboren, da war die Welt noch eine Manufaktur- und Agrarwelt.
So ist es.
Und da war gerade unmittelbar vor der industriellen Revolution.
Naja, die industrielle Revolution hat in England natürlich schon begonnen, aber in Deutschland war sie noch nicht angekommen. Oder begann erst ganz, ganz langsam. Und es war gerade vorbei, die napoleonische Besetzung Europas. Also die napoleonischen Kriege waren vorbei. Der Wiener Kongress war vorbei und hatte eine restaurative Ordnung in Europa sich ausgedacht und hatte also mit Polizeistaat und Rasterfahndung, sage ich immer, hier in Deutschland für Ruhe und Ordnung gesorgt. Mhm. Es begann so allmählich, ganz allmählich der deutsche Nationalstaatsbewegung, die deutsche Nationalstaatsbewegung. Es gab Denker und Dichter, die also danach sehnten, wie Belgien oder wie Frankreich eine konstitutionelle Monarchie zu haben, also eine verfassungsgebundene Monarchie. Der Nationalstaat wurde also immer mehr zum Thema. Der Liberalismus begann in dieser Zeit. Also es entwickelte sich etwas und das lag natürlich da auch daran, dass eben in Deutschland und Europa und anderen Ländern diese Industrialisierung tatsächlich starken sozialen Wandel hervorgerufen hat. Ich will nur mal so ein paar Beispiele sagen, wenn wir uns in das Jahr seiner Geburt begeben. Übrigens ungefähr zeitgleich mit Otto von Bismarck. Ja, also ja. Der ist auch in der Zeit geboren und die beiden sind so eine Art, Zeitzeugen eines Jahrhunderts. Und als sie geboren wurden, gab es in Deutschland fast keine Eisenbahnschienen.
Ja.
Eigentlich keine. Als sie starben, waren es mehr als 25.000 Kilometer.
Ja? In einer Lebzeit.
In einer Lebzeit. Ja. Und das ist tatsächlich Wahnsinn. Sowas wie die Digitalisierung heute mindestens, wahrscheinlich sogar mehr.
Wahrscheinlich wesentlich beeindruckender.
Es ist sichtbarer. Genau, weil nämlich auf den Schienen dann auch Dampfmaschinen fuhren, also genannt Lokomotiven. Dann gab es kleine Dörfchen. Mein schönstes Beispiel ist Dortmund. Dortmund hatte im Jahr 1800 4.000 Einwohner. Mhm. 4.000. 70 Jahre später waren es 44.000. Das heißt eine Verelffachung. So, das ist jetzt alleine schon Wahnsinn. Auf der anderen Seite musst du dir vorstellen, in diesen Städten gab es nicht genügend Wohnungen, es gab nicht genügend Krankenhäuser, Kneipen, Schulen, was weiß ich. Also es gab nichts. Das heißt, die dazugezogen sind, mussten zunächst einmal Vorlieb nehmen mit Suburbs, also mit irgendwelchen Elendsquartieren vor der Stadt. Und dann allmählich erst konnte sozusagen nachgebaut werden, bis hin, dass also Firmen wie Siemens eigene kleine Dörfchen oder Städtchen bauten, um ihren Mitarbeitern eine Wohnung zu geben. Ja. Also, der soziale Wandel und alles, was damit zu tun hatte, alle Verwerfungen, alle Schrecknisse, alles das war sozusagen zu Lebzeiten von Marx geschehen. Und das war ein kluger Mann, der war Journalist und kam rum und konnte sich jetzt alles angucken. Und er sah sozusagen, was passiert, wenn man aus einem Agrarland, was Deutschland ja war, im Laufe eines Lebens eine Industriemacht machen würde. Also als er 1883 gestorben ist, hat es schon 12 Jahre das Deutsche Reich gegeben unter preußischem König, der dann Kaiser war. Es begann deutlichst die Industrialisierung hin zu einem militärischen Projekt sozusagen, also mit sehr viel Stahlproduktion, mit sehr viel Investitionen ins Militärische. Das gesamte Landschaftsbild hatte sich komplett verändert, weil also es gab rauchende Schornsteine und um diese Schornsteine herum hatten sich Städte gebildet, Beispiel Dortmund. Es hat eine Veränderung gegeben vom Land in Richtung Stadt. Das heißt, Menschen, die auf dem Land Arbeit hatten, wurden dadurch, dass es eine höhere Produktivität gab und es neue Maschinen gab und bessere Möglichkeiten, einen höheren Ertrag zu erzielen, dort arbeitslos, gingen in die Stadt und suchten sich dort neue Arbeit. Deswegen wurden die Städte größer. Die Industrialisierung hatte aber so schnell noch nicht genügend Arbeitsplätze, also gab es in den Städten auch Arbeitslosigkeit. Und damals gab es keine Sozialversicherung. Ja. Also wer arbeitslos war, hatte nichts zu futtern. So, daraus entstanden
aber
diese
Aber auch gar nichts, ne? Gab's so Suppenküchen Betteln. Wenigstens oder sowas?
Ja, es gab Suppenküchen, klar, aber ja. Es gab Betteln. So, oder Kriminalität. Ja. So, und daraus entstand das berühmte Lumpenproletariat, das eben in irgendwelchen Holzhütten am Rande der Stadt dahin vegetierte, in der Hoffnung, dass es irgendwann Arbeit gibt. Gleichzeitig haben sie viele jedenfalls ihre Familien dort gelassen, wo sie früher waren, also auf dem Land. Das wiederum veränderte das Rollenverständnis von Frauen, die auf einmal ihr alleine standen und in Anführungsstrichen ihren Mann stehen mussten. Da kommt das her. So, also man kann sehen, die Familienstrukturen haben sich verändert, die gesellschaftliche Struktur hat sich verändert, das ökonomische System hat sich verändert, die Produktionsverhältnisse sind komplett umgedreht worden, weil es gab neue Schichten, nämlich jene, die Fabriken besaßen und jene, die sie nicht besaßen. Es gab Menschen, die Anteile an Produktionsmitteln hatten und welche, die sie nicht hatten. Es gab jene, die sie betätigten, also Arbeiter, und jene, die ihnen sagten, wie sie betätigten und so weiter. Also es gab zum ersten Mal sozusagen in der Geschichte etwas Neues, nämlich die entscheidende Frage, wer besitzt die Produktionsmittel.
Aber es muss doch letztendlich auch ausgesehen haben wie im Feudalismus. Da gibt es den Adel, der besitzt das Land und sagt den anderen, was sie zu tun haben.
Ich wollte gerade sagen, früher war es der besitzende Landadel oder der Feudalherr, aber der war in einem Abhängigkeitsverhältnis zu seinen Bauern, sage ich mal. Also
haben die Leute das vielleicht deswegen so relativ easy hingenommen? Weil sie solche Besitzverhältnisse und Machtverhältnisse längst kannten, nur halt mit anderem Personal. Weil eigentlich würde man ja sagen, hey, Moment mal, wieso darfst du das jetzt so, warum darf ich das nicht? Weil ich, diese Idee von Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ja, diese Unterscheidung, ja. Weil eigentlich müsste ja jemand, der in der Fabrik irgendwas zusammenbaut, für denjenigen, der die Fabrik besitzt, sagen, ja, ohne mich wärst du halt nix.
Ja, das ist aber erst später gekommen. Nur
ja, klar,
also der Feudalherr, also die ungerechte Situation auf dem Land, sage ich jetzt mal, ja, die war dadurch abgemindert, dass den Menschen, die dort arbeiteten, also Rechtlose waren oder Nichtbesitzende waren, rechtlos waren sie, aber Nichtbesitzende waren, jedenfalls ein Auskommen hatten. So, und es gibt natürlich immer gute und schlechte Feudalherren, das ist klar, aber es wurde also, wenn ein neues Kind geboren wurde, dann wurde das sozusagen in eine Art Patenschaft zum Feudalherrn genommen. Wenn jemand krank war, dann wurde er versorgt ärztlich und so weiter. Also es gab dann schon so eine Art Sozialsystem, aber das war alles nur auf Zuruf. Es war nicht strukturell sozusagen verankert. Es gab eben kein soziales System. Und das änderte sich in dem Moment, wo die Beziehungen zwischen Arbeitnehmern, also Arbeitern und Arbeitgebern unpersönlich wurden. Also in einer riesigen Fabrik, wo 5000 Leute arbeiten und einer das alles besitzt, die kennen sich nicht mehr. Also da musste man dann sehen, da gab es diese persönlichen Beziehungen nicht mehr, da musste man ein anderes System erfinden, das waren dann später die Sozialversicherungen. Aber in dieser Übergangszeit, und genau in dieser Übergangszeit hat Marx gelebt, in dieser Übergangszeit konnte man nur erschreckend feststellen, dass dieses Land ja wohin eigentlich sich verändert. Ich habe nochmal eine Zahl mitgebracht oder mehrere Zahlen, die wirklich das deutlich machen, wie diese ökonomischen Veränderungen auch tatsächlich ans Mark dieser Gesellschaft gegangen sind. Im Jahr 1800 arbeiteten 62% aller Erwerbstätigen in der Landwirtschaft. 62%. 100 Jahre später waren es nur noch 35.
Haben die da nicht Probleme mit der Versorgung auch gekriegt vielleicht?
Höhere Produktivität.
Okay.
Ja, also wenn du maschinell, industriell produzieren kannst.
Ach ja, klar, die Dampfmaschine hat ja auch vorm Acker nicht halt gemacht, ja.
Genau, ja. So, 100, also die, eine Halbierung fast. Mhm. Im gleichen Zeitraum, die Zahl der Beschäftigten im Gewerbe, also in der Beginn der Industrie von 21% auf 40%. So, und alleine diese Zahlen, da kann man sich ja wirklich dran festhalten und sagen, das alleine reicht schon, um einen gewaltigen Strukturwandel hervorzurufen und es riecht danach sozusagen, dass die Verhältnisse, in denen die Menschen in dieser neuen Industrie gearbeitet haben, zunächst einmal auf alleinigen Vorteil der Produktionsmittelbesitzenden ausgerichtet waren. Auch da wieder ein paar Beispiele. Also 16 Stunden dauerte ein Arbeitstag. Stell dir mal vor, der ist genau doppelt so lang wie heute. Mhm. Kinder, auch Kinder unter 10, wurden als Arbeitskräfte eingesetzt, und zwar überall dort, wo sie wegen ihrer geringen Körpergröße und ihrer Gelenkigkeit besonders gut einzusetzen waren. Zum Beispiel beim Kohleabbau. Es gibt wirklich Zeichnungen und Bilder, kann man fast sagen, wo du also kleine Kinder siehst, die eine Lore schieben in einem ganz, ganz engen Stollen. Mhm. Eine extrem wichtige Bedeutung hat diese Kinderarbeit, weil ohne die wäre die Kohle nicht so in dem Maße gefördert worden, die du über Tage zum Betrieb der Dampfmaschinen gebraucht hast und der Schornsteine. Ja, mhm. Also es hatte sozusagen ein Ausbeutungssystem Platz gegriffen, das wirklich komplette Ausbeutung war, weil es gab keinerlei Einschränkung für den, der die Produktionsmittel besessen hat. Mhm. Er konnte den Lohn bestimmen. Es gab noch nicht in dem Maße Gewerkschaften zum Beispiel. Es gab auch noch keine Arbeitgeberverbände. Er konnte festsetzen, wie lange gearbeitet wird und wer wo arbeitet. So, damit ist es nur auf Gewinnmaximierung, ohne Fesseln durch Gesetze oder Gewerkschaften oder andere Einschränkungen, sodass dort sozusagen der Gegensatz einerseits und die Ausbeutung andererseits in extremem Maße sichtbar geworden sind. Und genau da guckt Marx drauf und sagt, das kann so nicht weitergehen. Er weiß nicht, dass kurz nach seinem Tod, also ungefähr 10 Jahre nach seinem Tod, oder nee, fast ein Jahr nach seinem Tod, die ersten Sozialversicherungen von Bismarck ins Leben gerufen werden.
Angst vor Aufständen, ne?
Aus Angst vor Aufständen, egal warum, aber das Ergebnis.
Hauptsache ist es da, genau.
Ja. Genau, das Ergebnis ist, es gab eine Krankenversicherung, es gab eine Rentenversicherung und so weiter. Also es sind zum ersten Mal sozusagen Dinge passiert, die eigentlich gegen diese Theorie sprechen. 1865 gibt es Gewerkschaften, 1863 wird die SPD gegründet, in deren Ahnentafel natürlich Karl Marx steht, bis heute eigentlich sogar. Und dann kommt die Sozialgesetzgebung und damit ist sozusagen dieser extreme Ausbeutungsstatus zunächst einmal in Anführungsstrichen abgefedert. Das hat immer noch nichts zu tun mit dem, wie es bei uns war oder heute ist. Ja. Oder sein sollte oder wofür die Gewerkschaften heute kämpfen und die Arbeitgeber sich ja manchmal auch sogar mit ihnen einigen. Aber es war eben immer noch, schrecklich. So, ja. So muss man das einfach deutlich sagen. Und das hat dann dazu geführt, dass eben Marx das gesehen hat. Und dieses
Weißt du so aus dem Stand, wie damals dann die Arbeitslosenversicherung funktioniert hat? Also wer wie lange wie viel Geld gekriegt hat und so? Vermutlich nicht, ne?
Nee, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie war.
Kann man ja nachschlagen.
Das kann man nachschlagen.
Soll jeder nachschlagen, das wissen wir.
Aber auf jeden Fall war es so, dass sie paritätisch bezahlt wurde. Mhm. Ja, das Asozialste, was wir hier in der letzten Zeit gemacht haben, war, dass die Krankenversicherung nicht mehr paritätisch bezahlt wurde. Ja, je kränker du wirst, desto mehr musst du bezahlen. Also völlig bekloppt. Und insofern, oder man muss es vielleicht anders sagen, also wenn die Krankheiten zunehmen und die Krankenversicherung teurer werden, geht der Zusatz auf dich und nicht auch gleichzeitig auf den Arbeitgeber.
Genau. Der ja von dir profitiert, wo wir wieder da wären, wo ich eben gesagt habe, haben die das vielleicht genau deswegen so hingenommen. Ja,
ja, also es ist eine vertrackte Situation, egal wie. Jedenfalls Marx kann man all das nicht vorwerfen. Der hat 1883 die Augen zugemacht und der hat im Jahre davor das Kapital geschrieben. Und ich habe das natürlich nicht ganz gelesen, das ist mir einfach viel zu viel und viel zu kompliziert auch. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Anamnese richtig ist, also dass er, wie er das beschreibt. Mhm. Was da passiert ist und worum es geht und wie die Situation ist, die finde ich jedenfalls, glaube ich, ist richtig. Und dann kommt natürlich die Frage, was passiert dann und wie wird er therapieren sozusagen. Da ist vermutlich einiges falsch, aber das kann man ihm ehrlich gesagt auch nicht vorwerfen, weil er weiß ja nicht, was sozusagen alles dagegen gemacht wird, um genau das zu verhindern, was er prognostiziert hat.
Ja. Werbung so. Zum Beispiel. Ja.
Ja, es gibt alles Mögliche, was da, ja, aber zum Beispiel.
Ja, klar, du erzeugst Sehnsüchte und erzählst den Leuten halt einfach, dieses Auto kannst auch du haben, wenn du hier keine Rebellion machst.
Und du machst Lohnerhöhung, damit setzt du die Menschen in die Lage, gewisse Geldmengen in der Tasche zu haben und sich, was weiß ich, jeden Tag ein Bier leisten zu können. Jetzt ist etwas blödsinnig. Ja, klar. Du weißt, was ich meine. Und insofern ist das eben schon so, dass man gegengesteuert hat. Und ich habe ja meine persönliche, durch nichts zu begründende These ist ja, dass der Kapitalismus relativ intelligent ist. Ja. Und er es immer wieder geschafft hat, ich sag mal, Dinge zu erfinden und auch zuzulassen, die eigentlich erstmal gegen ihn sprechen, auf der anderen Seite aber ihn wiederum am Leben halten. Und
zu vereinnahmen halt. Es gibt nichts Totaleres als den Kapitalismus. Ja,
aber eben, wie gesagt, er ändert sich ja dauerhaft und ist ja durch Sozialgesetzgebung eingeschränkt so ein bisschen. Und das ist natürlich eine spannende Frage, die man jemandem stellen sollte. Das haben wir natürlich jetzt auch gemacht. Das werden wir auch gleich hören. Der sich oder die sich in diesem Falle dauerhaft in der deutschen Öffentlichkeit als die Vorkämpferin einer linken Politik hervorgetan hat, nämlich Sarah Wagenknecht. Und die haben wir gefragt, wie sie denn den Papa Charlie so heute einschätzt und vor allem auch das, was er im Kapital geschrieben hat. Und ihre Antwort hört sich so an.
Also wir leben ja eben nach wie vor in einer kapitalistischen Gesellschaft. Also die Wirtschaftsordnung ist dominiert von dem Streben nach Profit, das ist das Ausschlaggebende. Und natürlich gibt es in dem einen Land bessere soziale Regeln, die das eindämmen. In anderen Ländern gibt es das gar nicht. Also in Bangladesch zum Beispiel, wenn man sich dort die Verhältnisse anguckt, dann erkennt man direkt die Verhältnisse wieder, wie Marx sie beschrieben hat. In Deutschland, in den hochentwickelten Ländern, hat es irgendwann einmal Sozialstaaten gegeben, die dem entgegengewirkt haben. Da ist allerdings in den letzten Jahren vieles abgebaut worden, sodass inzwischen der Kapitalismus auch wieder stärker in seiner ursprünglichen Dynamik wirkt. Und die bedeutet, dass eine kleine Minderheit, die aber eben großen Kapitalbesitz hat, von der Arbeit anderer leben kann und ein Interesse daran hat, dass Löhne sinken, Sozialbeiträge sinken, weil dann ihre Gewinne und ihre Einkommen steigen können.
Es ist schon faszinierend, dass wir uns das gefallen lassen als Gesellschaft.
Ja, aber ich will das nochmal sagen. Also man muss das ja nicht mögen, alles, was sie sagt, aber sie hat recht, finde ich.
Natürlich, die Zustandsbeschreibung. Ja? Es gibt übrigens noch ein schönes Buch, was man mal lesen kann. Das ist von, wie heißt denn die Wirtschaftskorrespondentin der Taz? Friedrich? Nee, nicht Friedrich. Hermann. Ulrike Hermann, glaube ich.
Ulrike Hermann.
Hurra, wir bezahlen, heißt das. Und da argumentiert sie sehr schön, warum die Deutschen, also die Deutschen als Gesamtgesellschaft, stets gegen ihre eigenen Interessen wählen gehen, weil nämlich die Mittelschicht sich für wohlhabender hält, als sie tatsächlich ist.
Ja,
eben durch Werbung im weitesten Sinne, dann irgendwelche Hochglanzmagazine, die sagen, guck mal, wenn du 2 Wochen in diesen 5 Sterne All-Inclusive in der Türkei, das kannst du dir doch leisten. Und dann fühlst du dich wieder lang genug, luxuriös genug, dass du nicht mal fragst, sag mal, was ist denn eigentlich, warum habe ich denn eigentlich so wenig Einkommen?
Ja. Also ich stimme dem zu und ich sage auch, sie hat, also Wagenknecht hat recht, finde ich jedenfalls, in dem, was sie jetzt gesagt hat. Und wir müssen einfach mal gucken, ob man nicht dann irgendwie doch wieder auf so ein bisschen sowas zurückkommt. Oder ich stelle jedenfalls mit Erstaunen fest, dass Marx so eine Art Revival erfährt, oder zumindest mal gesellschaftspolitisch. Wirtschaftlich vermutlich nicht, weil das ist tatsächlich dann auch 200 Jahre zu alt, muss man einfach sagen. Aber trotzdem die Idee sozusagen, dass es eben einen sozialen Ausgleich geben muss und dass es einfach einen vernünftigen Umgang geben muss, weil ansonsten alles zusammenkracht. Ich glaube, diese Erkenntnis setzt sich allmählich durch, selbst in Ländern, von denen wir denken, dass sie tatsächlich noch rein kommunistisch sind oder sozialistisch. Die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also ich habe auch wirklich gesucht und habe, also bei China kann man ja sagen, okay, das ist eine kommunistische Diktatur, da gibt es eine KP, aber sie plädieren für Freihandel. Sie öffnen sich weltweit mit ihrer sozialistischen Wirtschaftsordnung für die kapitalistischen Märkte. Also das ist doch im Grunde genommen noch eine Tüncherei. Die Ideologie
die KP, wird gepflegt, also was da, das Kommunistische in China ist ja im Grunde nur was. Also der Kommunismus wirkt in China, habe ich so den Eindruck, auf die Gesellschaft, aber nicht auf die Wirtschaft. Also nochmal so eine ganz witzige Trennung, also wo das so, so ein bisschen auseinanderläuft.
Ja, man könnte auch sagen, der Kommunismus, den gibt es nur noch, um diese Partei zu erhalten, weil da
so
Millionen von Menschen drin sind, die davon abhängen. Ja. Also, aber guck dir Vietnam an, guck dir Laos oder guck dir selbst Nordkorea an. Also da herrschen zwar kommunistische Regime, aber das Wort Kommunismus findest du in den Verfassungen nicht mehr. Also Nordkorea, das ist ja nun wirklich das Paradebeispiel. Die haben alle ideologischen Bezüge zum Kommunismus aus der Verfassung gestrichen. So. Das heißt, das reine System, sozusagen, das gibt es eh nicht mehr. Und insofern ist überall schon eine Veränderung im Gange. Ob das jetzt noch lange dauert und wo das hinführt, das weiß ich natürlich alles nicht. Aber insofern ist vermutlich wirtschaftspolitisch diese Idee, die da bei Marx aufscheint, nicht realisierbar und auch nicht richtig. Aber gesellschaftspolitisch glaube ich schon, dass er jedenfalls an der einen oder anderen Stelle wieder hervorlugt.
Und spätestens lugt er hervor an seinem Geburtstag. Welches Datum ist das genau?
Der 8.5. oder 6.5. Da müsste ich jetzt nachgucken. Soll ich das mal eben schnell tun?
Ich mache schnell, dann kann ich das in diese Abmoderation mit einbauen.
Genau, alles klar.
Safari Karl Marx. Karl Marx.
7.5.
5.5.
5.5.
Und spätestens hervorlugen wird er überall am 5. Mai dieses Jahres, denn da wird er 200 Jahre oder wäre er 200 Jahre alt geworden. Und wir verweisen auf den 7. Mai 2018, denn da findet statt die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Vielen Dank, Matthias.
Bitteschön.
Ist nicht tot.